Es ist Mittwoch, der 3. Juni 2026. Sie hören Kontrafunk 1820. Mein Name ist Benjamin Golme. Guten Abend. Am 11. September 2024 ist in Dresden die Carola-Brücke ins Wasser gestürzt. Unvermittelt, ohne Warnung, einfach eingestürzt. Sie ist auch nicht mehr zu retten und muss neu gebaut werden. Das hat dann auch ein Schlaglicht auf die deutsche Infrastruktur geworfen. Seitdem gab es immer wieder Meldungen über neuralgische Brücken, die gesperrt werden mussten. In Berlin traf es die Stadtautobahn und vor wenigen Wochen dann erneut eine Dresdner Brücke. Die 850 Meter lange Budapester Brücke wurde weitestgehend dicht gemacht. Heute hat es Bonn getroffen. Seit 15 Uhr ist die mächtige Bonner Rheinbrücke dicht. Grund sind massive strukturelle Schäden am Tragwerk. Die zuständige Autobahn GmbH hat mitgeteilt, Sicherheit sei nicht verhandelbar und wie lange die Rheinbrücke gesperrt bleibt, ist noch nicht bekannt. Das Bundesverkehrsministerium hat im vergangenen Jahr mitgeteilt, dass 11.000 Kilometer Autobahn saniert werden müssen, über 1.000 Bahnbrücken und über 13.000 Kilometer auf Bundesstraßen ebenfalls Sanierungsbedarf haben. Mit diesen schlechten Nachrichten aus Deutschland geht es jetzt weiter Richtung Osten, nach Russland. Seit 2022 ist es ja das erklärte Ziel deutscher Politiker und Politiker der Europäischen Union, Russland durch Sanktionen schwer zu treffen, es wirtschaftlich zu isolieren und auf Jahrzehnte hin zu bestrafen. Das ist die ökonomische und politische Antwort auf den Krieg in der Ukraine. Eine militärische Antwort gab es nun am Rande von St. Petersburg. Drohnen haben ein Ölterminal nahe der Millionenstadt getroffen und es lag Rauch über St. Petersburg. Dieser Angriff erfolgte ausgerechnet im Vorfeld des russischen Wirtschaftsforums, zu dem auch Präsident Wladimir Putin erwartet wird. Dazu begrüßen wir den deutschen Journalisten Thomas Röper. Er lebt und arbeitet in St. Petersburg und die Europäische Union hat ihn bekanntlich auf die Sanktionsliste gesetzt. Herr Röper, guten Abend.
Jo, hallo.
Rauchwolken über Ihrer Wahlheimat St. Petersburg. Was können Sie denn zur Sicherheitslage aktuell sagen?
Also das war ein Ölterminal, da habt ihr die falschen Informationen. Das waren mehrere. Das war ganz schön laut. Das ging so um 4 Uhr nachts los und hat fast 2 Stunden gedauert. Das konnte man gut hören. Die Sicherheitslage in der Stadt ist jetzt okay, aber die Ölterminals, die haben gut gebrannt, das stimmt.
Wie beurteilen Sie das denn? Es ist ja nur wirklich weit im russischen Stammland und die Ukraine ist recht fern. Macht es Ihnen Sorgen, dass die Ukraine dazu in der Lage ist?
Sorgen, man gewöhnt sich dran. Also wie gesagt, der Punkt ist, diese Drohnen, die nach Petersburg fliegen, das bestreitet inzwischen niemand mehr, kommen mindestens über das Baltikum angeflogen. Also das heißt Luftraum der NATO. Ich weiß das aus internen Quellen schon seit 2 Jahren. Letztes Jahr konnte man das im August zum ersten Mal mitbekommen, wenn man genau hingeguckt hat, weil da eine Raffinerie bei Petersburg angegriffen wurde und es in der Nacht genau auf dem Kurs in Baltikum Drohnensichtung gab, die gemeldet wurden, auch von staatlicher Seite. Und seit Ende März wird völlig offen zugegeben, dass die über Baltikum und Finnland fliegen. Die fallen doch immer wieder runter. Dann haben die Regierungen da erstmal nichts gemacht. Und jetzt ist wohl die Bevölkerung bei denen ein bisschen nervös geworden wegen der offenen Kriegsbeteiligung dieser NATO-Staaten. Und jetzt erzählen sie so ein bisschen, ja, wir wollen das ja eigentlich gar nicht und wir sind ja dagegen, wir haben das nicht erlaubt. Aber sie tun nichts. Der Vorfall in Rumänien vor ein paar Tagen, wo da eine russische Drohne, angeblich russisch, runtergefallen ist und wo, wie Rumänien regiert hat, zeigt, wie europäische Staaten reagieren würden, wenn sie etwas gegen die Nutzung ihres Luftraums für Angriffe auf Russland hätten. Also das passiert mit Unterstützung des mindestens der baltischen Staaten, EU, NATO und ist wie gesagt nicht neu. Von daher, man gewöhnt sich an alles.
Wichtige Rückfrage nochmal zur geografischen Einordnung. Sie gehen aber schon davon aus, dass diese Drohnen von ukrainischem Staatsgebiet starten. Also die starten jetzt nicht aus Estland, Litauen, Finnland oder Lettland.
Dazu werde ich noch detailliert schreiben, zumindest einige Drohnen starten von dort. Das kann man ziemlich sicher sagen. Man kann das sagen am Drohnentyp, man kann das sagen an der Zuladung. Einige Drohnen, die An-196 hat zwar 2000 Kilometer Reichweite, aber leer. Das heißt, wenn die Strecke zurücklegen sollte von der Nordwestukraine hierher nach Petersburg, das sind fast 2000 Kilometer, dann könnte sie keinen allzu großen Sprengkopf tragen, weil dann der Sprit nicht reicht. Also entweder viel Sprit und viel Reichweite und kleiner Sprengkopf oder großer Sprengkopf und weniger Reichweite. Also das heißt, es ist davon auszugehen, dass Drohnen auch dort gestartet werden, ja. Mathematisch unbestreitbar.
Das Ganze ging ja prominent los Ende März, also geht jetzt seit 2 Monaten. Sind das Nadelstiche auf die russische Ölinfrastruktur oder sind das ernstzunehmende Schläge?
Das ist ernst zu nehmen. Also der Punkt ist, die russische Regierung versucht immer noch, das Ganze den Ball möglichst flach zu halten. Es passiert viel mehr, als gemeldet wird. Also ich habe das selbst erlebt, ich war in Zentralrussland unterwegs und da ist vor meinen Augen eine Raffinerie explodiert, das wurde nirgendwo gemeldet. Also das heißt, die russische Regierung tut viel, um eben nicht mitzuteilen, wie schlimm es wirklich ist. Es geht jetzt nicht darum wegen der Versorgung, sondern es geht darum, dass die russische Bevölkerung Druck machen würde, darauf zu antworten. Und das wäre Krieg mit den NATO-Staaten, weil die das unterstützen. Wie gesagt, die Drohnen werden ja, das ist inzwischen auch bekannt, auch offen gesagt, in Deutschland und anderen europäischen Staaten produziert. In Ukraine bombardiert Russland die Drohnenproduktion und die haben die Drohnenproduktion ausgelagert. Das, als Zelensky in Berlin war vor ein paar Wochen, Monaten, wurde das ja sogar offiziell verkündet, unterschrieben und die Standorte sind auch bekannt. Also allein in Deutschland gibt es 3 Produktionsstandorte für diese Drohnen, die dann hier einschlagen. Und das versucht die russische Regierung nicht an die ganz große Glocke zu hängen, um die Bevölkerung nicht, sonst würde die Bevölkerung hier austicken und sagen, Jungs, tut was.
Es gab ja in den vergangenen Tagen auch heftige Angriffe auf Kiew. Ist das auch eine Antwort auf die ukrainischen Angriffe? Und sehen wir jetzt tatsächlich so eine neue Stufe von Eskalation dieses Krieges?
Das war eine klare Antwort. Ein paar Tage vor, 2 Tage vor, gab es ja den Angriff auf Starobelsk, also das Schülerwohnheim der Berufsschule im Luganske Gebiet. 21 Tote. Ich war selbst vor Ort. Der Westen hat ja bestritten, dass das passiert ist. Die Ukraine sagte militärisches Ziel. Daraufhin hat Russland allen in Russland akkreditierten Journalisten gesagt, fahrt hin. Die haben das organisiert. Also man wurde mit dem Flugzeug hingebracht und dann mit dem Bus hingefahren, konnte sich das alles angucken. Und da hat Russland gesagt, darauf wird reagiert. Und zwar in Zukunft systematisch und härter. Und das, was wir dann in Kiew gesehen haben in der Nacht, also 2 Nächte später, war die erste Antwort.
Wir hatten ja am 9. Mai, Tag der Befreiung, Tag des Sieges in Moskau. Da wurde ja viel Sicherheit rangekarrt, um dafür zu sorgen, dass da keine Angriffe gibt. Jetzt also vor dem russischen Wirtschaftsforum in St. Petersburg. Interpretieren Sie das auch als Botschaft in Richtung Putin, zu sagen, pass auf, wir können, wann immer wir wollen und wo immer wir wollen?
Ja gut, das wissen die Russen ja auch so. Wie gesagt, es kommen inzwischen teilweise jede Nacht hunderte ukrainische Drohnen überall in Russland rein. Und Luftabwehr, egal wessen Luftabwehr, ist nicht perfekt. Du kannst jede Luftabwehr überlasten. Das haben wir auch in Israel gesehen, da konnte der Iran das. Oder auch bei den amerikanischen Stützpunkten am Golf. Also das ist nicht das Thema. Natürlich können die überall hin. Dass es jetzt symbolisch ist, dass sie ausgerechnet in der Nacht vor der Öffnung des Wirtschaftsforums hier Petersburg massiv angegriffen haben, müssen wir nicht drüber reden, ist sicher ein Symbol. Beim 9. Mai kam ja noch hinzu, dass Trump im letzten Augenblick einen Waffenstillstand durchgedrückt hat, an den Kiew sich gehalten hat. Zelensky hatte ja in Anwesenheit der europäischen Staatschefs beim Gipfel in Armenien gesagt, er würde die Parade angreifen und da ist Trump eingeschritten, hat das anscheinend verhindert. Und jetzt eben scheint das hier in Petersburg die Symbolik zu sein.
Die Bild-Zeitung, ich sage jetzt mal die russlandkritische Bild-Zeitung, hat vor wenigen Tagen berichtet, dass die russische Wirtschaft jetzt wirklich massiv unter dem Krieg leidet, insbesondere auch der Staatshaushalt. Und allein in den ersten 4 Monaten würden schon über 70 Milliarden Euro fehlen. Können Sie das bestätigen?
Kann ich so nicht bestätigen. Also die Meldung über die großen Probleme des russischen Staatshaushalts hören wir seit 4, 5 Jahren. Bisher haben sich nicht bestätigt. Aber inzwischen hört man auch in Russland, dass es schwieriger wird. Also es gibt ein paar Schwierigkeiten tatsächlich. Aber man muss immer auch den Vergleich ziehen. Also natürlich, ich meine, das ist jetzt 4, 5 Jahre Krieg. Natürlich, irgendwann muss es auf die russische Wirtschaft durchschlagen. Nur die Russen haben bisher in den ganzen Jahren keine Schulden gemacht. Die können das aus ihrem laufenden Haushalt oder Reserven bezahlen. Wie sieht es denn in der EU aus, die offiziell sich nicht als Kriegsbeteiligt, aber schon über 1 Billion, also 1.000 Milliarden Euro Schulden gemacht hat, um das Ganze zu finanzieren, die Folgen der Sanktionen und die Unterstützung der Ukraine. Also es gibt in Russland Schwierigkeiten. Die merkt man teilweise, also jetzt vor allem, wenn man, also ich nicht, aber oder auch die normalen Menschen in der Regel nicht, aber so kleine Firmen merken, dass sie dann teilweise Probleme bei der Refinanzierung haben oder so. Da gibt's ein paar Dinge, aber das ist jetzt noch nicht kriminell. Also das war erwartbar.
Aber die Inflation und die Versorgung, die Sicherheit der Versorgung, das liest man wirklich immer. Ich meine, ich weiß, was Sie jetzt wieder sagen werden. Ja, guck dir doch mal die Inflation in Deutschland an oder guck doch mal die Inflation in den USA.
Nein.
Ja, die Inflation in Österreich, Deutschland, die kennen wir tatsächlich. Nein, von den USA hören wir viel. Aber existiert das auch in Russland? Wie groß ist das Problem der Inflation in Russland?
Russland ist seit dem Zerfall der Sowjetunion an Inflation gewöhnt. Russland hatte die ganze Zeit 8, 9, 10% Inflation. Also die Russen, für die ist Inflation nichts Besonderes. Im Augenblick ist die Inflation, soweit ich die letzten Zahlen kenne, niedriger. Aber was wir hatten, ist seit 2022, dass die Reallöhne stärker gestiegen sind als die Inflation. Also das heißt, die Leute hatten trotz Inflation mehr Geld in der Tasche. Das könnte sich jetzt abschwächen, gibt es Tendenzen. Müssen wir abwarten. Also man muss es immer einordnen, wenn man sagt, Inflation, ihr seid in Deutschland an so 1-2% gewöhnt, die Russen an 8, 9 oder 10%. Und wenn die Inflation jetzt 6% ist, ist das für die Russen irgendwie nichts Besonderes. Von daher, die Inflation ist nicht das Thema. Versorgungssicherheit ist überhaupt, ist, also die Meldungen sind immer lustig. Jeder kann auf YouTube reingehen und gucken. Es gibt so viele Blogger, die sagen Russian Supermarket und dann zeigen, wie es in Russland aussieht, in den Supermärkten, ob in den großen Städten oder auf dem Land. Versorgungslage ist absolut okay. Wo es jetzt Probleme gibt anscheinend, ist vor allem auf der Krim beim Benzin, weil die Ukraine, da gibt es zwei Zufahrtsstraßen, über die Krim versorgt wird, die Krimbrücke und dann die Strecke an Mariupol vorbei über Land. Und die werden von der Ukraine massiv mit Drohnen angegriffen und das ist jetzt für Tanklaster gefährlich zu fahren. Also auf der Krim gibt es tatsächlich ein Benzinproblem, aber ansonsten ist die Versorgung absolut okay. Wie gesagt, jeder kann es auf YouTube überprüfen. Nehmt die ganzen Videos, Russian Supermarket, da rennen Blogger alle möglichen rum und filmen das.
Jetzt also russisches Wirtschaftsforum. Welche Bedeutung hat das in Russland und wie sieht es aus mit der Beteiligung von deutschen Unternehmern? Wir erfahren auch beim Deutschlandfunk, dass vereinzelt jetzt auch deutsche Unternehmer anreisen. Also gibt es wieder irgendwelche wirtschaftlichen Zusammenarbeiten zwischen EU-Unternehmen und Russland?
Also zunächst mal sind ja nicht alle westlichen Firmen aus Russland verschwunden. Viele mussten wegen der Sanktionen, andere haben es aus vorauseilendem Gehorsam getan, aber einige sind ja auch geblieben, nicht wenige. Und dass sich jetzt wieder westliche, auch gerade deutsche Unternehmer trauen, trotz des Shitstorms, der sie in Deutschland erwartet, hierher zu fahren, ja, müssen die kommentieren, kann ich nicht machen für die. Aber also das Forum ist das Wichtigste in Russland, das wichtigste Wirtschaftsforum des Jahres. Es gibt noch ein zweites in Vladivostok. Das ist natürlich für die Ukraine symbolisch wichtig, hier zuzuschlagen. Aber Russland setzt ja inzwischen wirtschaftlich auch gar nicht mehr so auf Europa wegen der Sanktionen, sondern viel interessanter ist, was aus dem Rest der Welt kommt. Asien, China, Afrika, wo Russland massiv in die Märkte geht und Wirtschaftskooperationen schließt. Die Europäer wollen ja aktuell nicht. Und wenn einige Unternehmer wollen, wird das in Russland positiv aufgenommen. Es ist ja nicht Russland, das die Wirtschaftsbeziehung abbricht, sondern Europa.
Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz hatte gestern Besuch von seinem neuen ungarischen Amtskollegen und das hat er dann auch genutzt, um nochmal klarzumachen, dass die Ukraine-Unterstützung auf jeden Fall weitergehen muss und von deutscher Seite auch weitergehen wird. Jetzt hören wir bei Ihnen ja durchaus auch kritische Töne, also dass es mit den Angriffen der Ukraine wirklich ernst ist und dass nach 4 Jahren Krieg auch die russische Wirtschaftslage nicht mehr golden ist. Sind wir wirklich jetzt an einem Kipppunkt? Dieser Kipppunkt, der im Westen schon seit 2022 praktisch ständig dahergeredet wird, gibt es den Kipppunkt und die Ukraine hat tatsächlich Aussichten darauf, die russische Armee zurückzudrängen?
Das wird die Ukraine, nein, das ist die Ukraine nicht. Die Ukraine hat allein 300.000 Deserteure, die hat ein riesiges Personalproblem. Was diesen Krieg anders macht als alles, was es früher gab, ich war ja selbst auf deiner Front, sind die Drohnen. Das kann man mit dem Ersten Weltkrieg vergleichen, als das Maschinengewehr alles verändert hat und plötzlich keine Kavallerie mehr vorwärts reiten konnte und alle sich eingegraben haben. So ähnlich ist es jetzt mit den Drohnen. Über den Schützengräben fliegen für jeden Soldaten 10 bis 15 Drohnen. Das heißt, die können ihren Kopf nicht aus dem Sand stecken, aus den Löchern, in denen sie sitzen, ohne beschossen zu werden. Und das macht das Vorrücken schwierig. Aber auch für beide Seiten. Also jetzt daraus zu konstruieren, dass die Ukraine Oberwasser hätte, halte ich für sehr, sehr gewagt.
Wir haben nur noch kurz Zeit, aber eine Frage drängt sich mir da wirklich auf. Gelingt es dem Westen jetzt, den Druck auf Russland so stark zu erhöhen, dass Präsident Putin sagt, okay, jetzt will ich selber Verhandlungen und jetzt initiiere ich das selber?
Also zunächst mal, das wird keine kurze Antwort. Putin war nie gegen Verhandlungen, das muss man wieder wissen. Putin hat immer gesagt, wir sind bereit zu verhandeln, aber bitte unter Berücksichtigung der russischen Sicherheitsinteressen. Das will der Westen nicht. Der Westen sagt, Sicherheit gegen Russland, russische Interessen interessieren uns nicht. Also Russland ist ja bereit zu verhandeln, aber eben unter Berücksichtigung seiner Interessen. Und da kann man über alles reden. Von daher, das ist schon mal die Kernaussage der Frage, ist falsch. Dann zweiter Punkt. Die Befürchtung, die ich habe, ist eine ganz andere. Ich habe es eingangs gesagt. Die NATO-Staaten produzieren, das sind ukrainische Produzenten, ihre Waffen in Europa produzieren, wo sie sicher sind vor russischen Angriffen. Diese Waffen haben in den letzten Wochen und Monaten zu einer massiven Erhöhung der Angriffe auf Russland geführt, mit auch Schäden. Und die europäischen Staaten lassen zu, dass die Ukraine dafür ihren Luftraum benutzt, / teilweise sogar von dort Drohnen startet. Die Reaktion, zu der Europa Russland damit drängen kann, ist eine Ausweitung des Krieges, aber nicht, dass Russland jetzt plötzlich die weiße Fahne zieht. Was hier passiert, ist brandgefährlich.
Heute startet das russische Wirtschaftsforum in St. Petersburg. Aus Deutschland sind auch mehrere AfD-Politiker auf dem Weg und werden dort teilnehmen. Mit dem sächsischen Fraktionsvorsitzenden Jörg Urban werden wir morgen in 18:20 über seine Eindrücke sprechen. Für heute bedanken wir uns bei Thomas Röper.
Alles Gute.
Herzlichen Dank also nach St. Petersburg und wir machen weiter in Niederbayern. Wir schreiben das Jahr 2026. Das Dritte Reich ist seit über 80 Jahren Geschichte. Doch die Nachricht, die uns heute aus Niederbayern erreicht, weckt dunkle Erinnerungen. In unserem Hotel sind keine Juden erlaubt. Das war die Nachricht, die israelische Urlauber aus Deutschland bekommen haben. Der Vorfall schlug in Israel hohe Wellen und wirft auch in Deutschland Fragen auf. Antisemitismus oder Missverständnis? Wir sprechen mit der jüdischen Publizistin Malka Goldstein-Wolf. Schönen guten Abend.
Hallo, lieber Herr Bräume.
Zunächst mal zum Ablauf. Also Israelis wollten Urlaub in Deutschland machen und haben dazu ein Hotel angefragt. Wie lief dieser Kontakt ab?
Ja, also in meinem Verständnis nach wurde das Hotel angefragt und sie bekamen dann die unfassbare Antwort: Sorry, there are no Jews allowed in our hotel. So, keine Juden erlaubt in unserem Hotel. Das ist natürlich, ja, das ist im Hinblick auf die deutsche Geschichte wirklich irrsinnig. Und man kann es gar nicht fassen, man muss so dreimal lesen. Das hat wirklich ein deutsches Hotel geschrieben und auf Anfrage hat das Hotel ja dann auch geantwortet und hat erklärt, sie haben so viele Fake-Buchungen bekommen, dass der Mitarbeiter der Rezeption so genervt war. Und ja, was ist ihnen da anderes eingefallen? Das müssen doch irgendwie die Juden schuld sein. Also es waren diesmal nicht die Radfahrer, es waren die Juden. Und dann, ich meine, wer käme nicht auf die Idee, wenn er schlecht gelaunt ist oder wenn ihm irgendwas Blödes widerfährt, da kommt man doch sofort auf den Gedanken, das müssen die Juden gewesen sein. Naja, und diesen Ärger hat er offensichtlich so zum Ausdruck gebracht. Und ich finde das tatsächlich skandalös, wie man überhaupt auf die Idee kommt. Also ich kann ja verstehen, dass man sich wahnsinnig ärgert, aber wie kommt man dann auf die Idee, wenn irgendwelche Unbekannten Fake-Buchungen gemacht haben, ausgerechnet damit zu antworten, Juden sind in unserem Hotel nicht erlaubt?
Ja, da sind jetzt gleich ganz viele Sachen drin. Das Hotel wurde ja auch angefragt. Das ist mittlerweile bekannt durch Facebook, aber auch durch X. Und hat zunächst mal gesagt, nee, von uns war das niemand. Und genau. Danach hat es wohl eingestanden, doch, das war einer unserer Mitarbeiter. Also da gibt es schon eine erste Implausibilität. Die zweite Implausibilität haben Sie gerade erklärt. Also auf dem Portal booking.com, wo das Hotel registriert gewesen ist, da soll es halt zu Problemen gekommen sein mit Fakes, mit Betrugsmaschen. Das Hotel wurde angeschrieben, es wurde versucht, Kontoverbindungen da abzufragen. Aber aufgrund dieses Ärgers dann diese Aussage zu treffen, dass Juden nicht erlaubt sind, das erschließt sich mir jetzt auf den ersten Blick nicht und Ihnen auch nicht.
Nee, es ist eigentlich völlig absurd. Also ich verstehe auch die PA des Hotels nicht. Man hätte ja einfach antworten können, okay, dieser Mitarbeiter hat die Aussage getätigt, kollidiert eklatant mit unseren Werten, der Mitarbeiter ist gekündigt, klar und deutlich, Punkt. Und die Sache wäre eigentlich am Ende, wäre erledigt gewesen. Also zumindest dann, wenn es sich um einen Mitarbeiter gehandelt hat und nicht um einen Angehörigen der Betreiberfamilie, das weiß ich nicht. Und da hat meines Erachtens die Betreiberfamilie auch nicht Stellung genommen, wer das jetzt war, dieser sogenannte Mitarbeiter. Aber das hätte ich gut gefunden, das hätte ich klar und deutlich gefunden. Und wissen Sie, das wäre auch transparent. Und ich denke, damit hätte sich das Hotel auch selbst einen Gefallen getan.
Das Hotel hat sich zu Wort gemeldet und hat jetzt öffentlich erklärt, also das geht gar nicht, das ist Diskriminierung, das sind auch nicht unsere Werte, wir führen das Hotel seit über 100 Jahren, wir haben hier alle Nationalitäten hier, Israelis haben sie wohl nicht, Juden haben sie halt auch nicht gesagt, aber Palästinenser, nee, sie haben Filipinos und unterschiedliche Nationalitäten und sie haben auch diese israelische Familie jetzt eingeladen für eine Woche Gratisurlaub. Ist das damit Schwamm drüber und gegessen?
Also wissen Sie, wenn ich die Familie wäre, ich würde da jetzt ehrlich gesagt nicht hinfahren. Und ich muss gestehen, Sie wissen ja, oder Sie wissen es vielleicht, ich bin ja auch sehr aktiv im Antisemitismuskampf. Und ich habe es bisher jedes Mal erlebt, in dem Moment, wo ein Antisemitismusskandal die Öffentlichkeit erlangt, sind die Entschuldigungen nah. Das heißt, der Druck von außen sorgt dafür, dass es zu Zähneknirschen kommt. Und so war es ja hier auch. Also ich nehme denen das nicht so wirklich ab. Was ich am schockierendsten finde, ist die Erklärung, ich glaube, ich habe es in der Bild gelesen, oder beim Tobias Hoch, ich weiß gar nicht genau, jedenfalls sinngemäß, ja, so ein aufgestauter Ärger bei den Mitarbeitern, das kann ja schon mal passieren. Und das sehe ich eben anders. Also ich käme jetzt auch nicht auf die Idee, wenn mir irgendwas Schreckliches passieren würde, zu denken, oh mein Gott, diese Muslime. Ja, irre. Was ist das für ein Gedankenkarussell? Ich finde das einfach nicht nachvollziehbar und da würde ich mir wünschen, dass das Hotel anders reagiert.
Ah.
Also da müsste
Ja, spannender
eine
Fall.
Kündigung wäre für
Spannender
mich.
Fall. Also erlauben Sie mir, dass ich das mal versuche, auf eine andere Ebene zu heben. Sie haben die Muslime angesprochen. Wenn wir jetzt in Deutschland vier Terroranschläge mit islamistischem Hintergrund hätten und die kommen alle aus Saudi-Arabien und dann kommt eine Buchungsanfrage aus Saudi-Arabien, können Sie sich vorstellen, dass dann jemand geschrieben hätte, nein, Muslime bei uns sowieso nicht?
Nein, nein, da hätte auch jemand geschrieben, wir wollen keine Juden. Also ich meine, das müssen wir mittlerweile verstanden haben. Wir Juden sind es auf jeden Fall schuld. Und wenn das jetzt, wenn diese Booking.com-Anfrage so gelautet hätte, dass das Hotel geschrieben hätte, Muslime sind in unserem Hotel nicht erlaubt, dann bin ich davon überzeugt, ständen die Omas gegen rechts schon am nächsten Tag vor dem Hotel. Es gäbe vermutlich einen Brennpunkt und ganz viele Demos gegen rechts. Ja, ich weiß nicht, was wir tun sollen, damit wir diese Aufmerksamkeit auch erlangen, aber ich bin tatsächlich davon überzeugt, dass das mediale Echo ein anderes wäre.
Dahinter steht ja irgendwie auch die Frage, ob sowas zu legitimieren ist mit Kritik an der israelischen Regierung. Ich meine, das ist ja nun mal seit dem 7. Oktober 2023 und vor allem den Maßnahmen der israelischen Armee danach immer irgendwie im Hintergrund, dass sich da was aufgestaut hat, was sich gegen die israelische Regierung richten soll, aber dann gegen Juden richtet. Kann man so eine Differenzierung machen?
Nö. Also erst einmal ist es so, dass Israel am 7. Oktober von einer Terrororganisation angegriffen wurde. So angegriffen wurde, dass die schlimmsten Verbrechen stattgefunden haben. Man hat Frauen die Brüste abgeschnitten, mit den Brüsten Ball gespielt, man hat Babys in den Ofen geschoben. Also Israel hat das schlimmste Grauen erlebt. Juden haben das schlimmste Grauen erlebt seit dem Holocaust. Und was danach passiert ist, dieses Israel-Bashing, das ist einfach nur verklausulierter Antisemitismus. Denn heutzutage sagt man ja auch nicht, wir haben was gegen Juden. Man sagt, wir haben was gegen Zionisten. Wobei Zionist nichts anderes bedeutet als ein Jude mit einem eigenen Haus. Ja? Zionismus ist nichts Schlimmes. Und dass sich Israel jetzt verteidigen muss. Israel wird nach wie vor von der Hisbollah, der Terrororganisation im verlängerten Arm des Irans, jeden Tag angegriffen. Und Israel kämpft ums Überleben. Man muss überlegen, Israel ist ein Land so klein wie Hessen. Die haben es verdammt schwer. Die sind nämlich umringt, umzingelt von lauter Feinden. Und wer jetzt meint, er müsste Israel ankreiden, dass Juden sich nicht nochmal wehrlos abschlachten lassen, der scheint irgendetwas nicht verstanden zu haben. Es ist mir schier unbegreiflich, wie man kritisieren kann, dass dieses kleine, tapfere Land jeden Tag seine Kinder opfert, um zu überleben, wie man überhaupt auf die Idee kommen kann, Israel dafür zu hassen. Also das ist meines Erachtens einfach eine ganz neue Form von schnödem Antisemitismus, der sich hinter billiger Israel-Kritik verschandelt. Das lasse ich überhaupt nicht gelten und das macht mich wahnsinnig wütend. Ich glaube wirklich, Entschuldigung, aber ich wünschte, jeder würde mal nach Israel fahren und würde sehen, wie sehr Deutsche dort willkommen geheißen werden und wie viel Lügen über dieses Land verbreitet werden.
Ein niederbayerisches Hotel steht im Verdacht des Antisemitismus. Die Betreiberfamilie hat sich geäußert, versucht zu erklären, aber wie wir jetzt mitbekommen haben, da bleiben einige Fragen offen. Man ist übrigens mittlerweile auch im Kontakt mit der bayerischen Staatskanzlei und der Polizei, um seine eigene Sichtweise darzustellen. Wir bedanken uns für die Sichtweise von Malka Goldstein-Wolf.
Ich danke Ihnen fürs Gespräch.
WhatsApp ist mittlerweile allgegenwärtig. Über WhatsApp schreiben wir unseren Freunden. Wir sind vielleicht auch in Nachbarschaftsgruppen, vielleicht auch in einer Klassengruppe unserer Kinder oder kommunizieren mit Arbeitgebern. Ob man will oder nicht, WhatsApp vom Meta-Konzern ist praktisch allgegenwärtig. Mit unseren privaten WhatsApp-Konten sind unzählige Erinnerungen verbunden. Das können heiße Flirts sein, vielleicht ja sogar die Grundlage einer Ehe oder auch Urlaubserinnerungen. Wenn Meta ein WhatsApp-Konto von jetzt auf gleich sperrt, hat das erhebliche Konsequenzen. Unserem nächsten Gast ist das passiert. Könnte das damit zusammenhängen, dass er Journalist ist und dass er für die Junge Freiheit arbeitet, dass er Artikel der Jungen Freiheit auf seinem WhatsApp-Kanal geteilt hat? Dem gehen wir jetzt nach und begrüßen Vadim Derksen, Social-Media-Redakteur der Jungen Freiheit. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Zunächst mal zur Technik. Vielleicht ist damit nicht jeder vertraut. Wie funktioniert so ein WhatsApp-Kanal? Ist das vergleichbar mit Facebook, mit Telegram? Wie ist das?
Jeder kennt von uns Kanäle, die gibt es auf WhatsApp. Wenn man ganz einfach in seinen Nachrichten geht, dann gibt es unter Aktuelles zum Beispiel unterschiedliche Kanäle, die man abonnieren kann. Da gibt es zum Beispiel Rezepte für Heißluftfritteusen, Rossmann. Ich habe auch zum Beispiel die Polizei Berlin abonniert und es funktioniert so, dass quasi der Betreiber des Kanals dort Nachrichten reinposten kann und diese werden dann einfach wie eine WhatsApp-Nachricht dann bei mir angezeigt und ich kann so up-to-date bleiben. Also ich kann nicht offen kommunizieren mit dem Kanal, sondern ich empfange nur Nachrichten. Und in dem Zusammenhang haben wir auch als Junge Freiheit einen WhatsApp-Kanal gegründet. Den haben wir dann schon vor 3 Jahren, damals, als ich hier gerade angefangen habe, habe ich den gegründet. Und damals, weil es in den Anfängen war, hatte ich noch keine Nummer der Jungen Freiheit, also sprich ein Firmenhandy, habe ich das einfach über mein Privathandy gemacht. Und man kann da auch Admins hinzufügen und so weiter und so fort.
Das heißt, das lief auf der Privatnummer, mit der Sie vielleicht schon seit 10, 15 Jahren unterwegs sind und die Sie auch immer nutzen?
15 Jahre tatsächlich, also wenn nicht noch länger, solange ich meinen Vertrag schon habe und ich habe da wirklich sehr viele private Kontakte nach wie vor, weil ich bin ja noch immer telefonisch erreichbar oder per SMS und Telegram, aber machen wir uns nichts vor, die Hauptkommunikation läuft ganz oft über WhatsApp, weil es halt doch sehr praktisch ist und sehr weit verbreitet. Und dann habe ich damit halt diesen Kanal erstellt.
Welche Größe hatte der Kanal denn am Ende?
Gut, der war mit 1600 Followern noch nicht wirklich groß oder knapp 2000 waren das. Und wir haben einfach regelmäßig unsere Nachrichten dort gepostet. Sprich, ich war auch am Ende nicht der einzige Admin, da waren auch ein paar andere dabei. Und das funktioniert so, dass man einfach unseren Artikel nimmt als Link mit einem kleinen Teaser, vielleicht noch ein Bild und da reinpostet. So, das ist alles. Und dann habe ich an dem Tag, wir hatten eine eigene Recherche, die aus mehreren Artikeln bestand und zwar zu dem gesamten Pornoskandal an der Schule in Sachsen, wo es mit solchen Schlagwörtern um sich griff wie Kinder, Pornoskandal, Homo und so weiter. Also es ging ja um die Geschichte, wo linke Aktivisten im Auftrag des Staates quasi tatsächlich homoerotische Bilder den Teens gezeigt haben, den 12- bis 14-Jährigen. Und das war ein Skandal, den wir aufgedeckt haben und darüber berichtet haben. Und ich nehme mal an, über diese Buzzwörter, die ich gerade auch genannt habe, gab es eine automatische Sperre dann auf WhatsApp.
Das bedeutet dann, Ihr Kanal war weg? Also wie ist das abgelaufen technisch?
Genau. Ich könnte ja noch damit konform gehen zu sagen, okay, wir sperren erstmal den Kanal. Nein, sie haben nicht nur den Kanal gesperrt, sie haben sofort auch meinen Zugang zu WhatsApp gesperrt. Das heißt, ich habe eines Tages dann auf einmal mein WhatsApp aufgemacht und da ging nichts. Ich war gesperrt und dann war da auch gleich eine Meldung. Sie haben gegen unsere Richtlinien verstoßen, weil sie da was gepostet haben, so und so weiter. Und dann konnte man da noch Einspruch einlegen. Und den habe ich dann gleich getätigt und just wirklich nach ein paar Minuten oder eine halbe Stunde kam da auch schon wieder eine Rückmeldung. Es wurde geprüft, es wurde nicht stattgegeben. So, und seitdem ist mein WhatsApp tot. Ich kann nicht meine alten Kontakte informieren. Tut mir leid, ich bin hier nicht mehr da. Ihr findet mich jetzt unter der folgenden Nummer. Das geht alles gar nicht. Ich muss hoffen, dass die Leute es irgendwann mal selber aktiv selber merken, dass ich da nicht mehr da bin, dann mich anrufen, mir eine SMS schreiben oder wie auch immer.
Also es ist natürlich Geschmackssache, ob man jetzt für dienstliche Tätigkeiten seinen privaten Account benutzt. Das ist jetzt für Sie natürlich doof, dass da wahrscheinlich auch private Chatverläufe der letzten 15 Jahre gespeichert sind, die jetzt auch weg, ne?
Ja.
Und es ist auch Geschmackssache, ob man den Zugang dann den Kollegen gibt. Denn die posten dann ja quasi auf einem Konto, das ihnen zugehörig ist.
Nein, nein, das ist nicht ganz so. Nein, nein. Der WhatsApp-Kanal selber ist so angelegt, dass er von mehreren Admins betrieben werden kann. Also die lesen nicht meine Nachrichten, sondern die lesen tatsächlich nur die Nachrichten im Kanal und können selber dort welche Nachrichten posten. So funktioniert ein Kanal. Es ist wie so ein Telegram-Kanal, vielleicht kennen wir das. Das ist quasi eine Kopie davon. Ja, und ich kann da halt unterschiedliche Nummern hinzufügen. Aber ich habe den gegründet und ich habe mit über mein Handy am Ende gepostet. Darum geht's.
Der Kern der Sache ist natürlich auch, wie es dann weitergegangen ist. Also da wurde hingewiesen auf Community-Richtlinien. Ihm wurde aber nicht gesagt, das liegt jetzt an den Begriffen, die sie verwendet haben, dass sie das irgendwie in den Kontext Kinderpornografie gemacht haben oder Pornografie oder dass sie jetzt migrantenkritische Beiträge veröffentlicht haben. Das wurde nicht gesagt, es hieß bloß Community.
Genau. Wir haben danach noch andere Wege probiert. Wir haben natürlich auch Agenturen an der Seite, die auch beste Vernetzung haben nach Meta. Aber bisher haben all diese Versuche nichts gebracht. Also wir werden uns deswegen jetzt auch juristisch dagegen wehren.
Ist Ihr Eindruck, dass sich da jemand wirklich mit beschäftigt hat im Meta-Konzern, zu dem ja auch Facebook und Instagram gehört? Also die haben sich das angeschaut und haben gesagt, also das müssen wir auf jeden Fall sperren.
Ich glaube, das lief ganz automatisiert. Also da sind schon Algorithmen dahinter, weil wir haben ja unzählige Kanäle mittlerweile auf WhatsApp. Ich glaube kaum, dass da tatsächlich die Mitarbeiter noch händisch prüfen. Sogar die Beschwerden, die man einlegt, glaube auch, die werden nicht händisch geprüft, sondern wahrscheinlich auch noch durch einen Algorithmus. Also ich habe tatsächlich danach versucht, über mehrere Wege, wo es nur ging, irgendjemand an die Strippe zu bekommen und sagen, Leute, euer Algorithmus hat sich vertan. Wir sind ein Nachrichtenkanal. Wir posten hier Nachrichten, die auch verbreitet werden. Aber ich bin da nicht weit gekommen. Wir wissen, Meta ist wirklich sehr hermetisch abgeschlossen, was persönliche Kontakte angeht. Und bisher ging da gar nichts. Das Lustige ist, ja, das war auch interessant, technisches Detail. Ich habe es bei Facebook dann geschafft, jemanden zu finden an der Strippe. Die haben gesagt, wir sind aber nicht zuständig, da müssen Sie sich an den WhatsApp-Support wenden. An den habe ich mich gewandt, die haben mir sogar einen Link geschickt. Lustigerweise, da musste ich eine Nummer eingeben, für die es ein Problem gibt. Diese Nummer habe ich eingegeben und das war meine. Und da hieß es, die ist gesperrt, tut uns leid, wir können Ihnen keinen Support bieten.
Ich sag mal, es gibt ja auch bei Twitter eben den Vorwurf, dass durch die Übernahme von Elon Musk mit X das Personal massiv abgebaut wurde. Das wurde dann von Leuten aus der neuen Medienbubble eigentlich befürwortet. Weniger Zensur. Jetzt sind Sie mit sowas selber bei WhatsApp konfrontiert und da scheint es ja auch keine Menschen mehr zu geben. Also sehen Sie dieses ganze Thema menschlicher Support bei Social Media jetzt anders?
Also ich bin schon dafür, dass man ab einer gewissen Größe schon sehen sollte, wer jetzt wirklich auch viel Geld reinsteckt ins Unternehmen und da auch eine persönliche Betreuung einem zur Seite stellt. Ich kann es nachvollziehen, wenn man nicht jeden User 1:1 supporten kann mit menschlichen Mitarbeitern. Hier ist aber ja eine Frage des Algorithmus und wir können ja davon ausgehen, dass da einfach auch gewisse Vorgaben aus der Politik umgesetzt werden. Und wie setzt man sie um? Indem man einfach stumpf KI einsetzt oder andere Bots, die dann für den einen die Aufgaben übernehmen, um halt eine saubere Weste auch vor der Regierung zu haben. Ja. Und da kann es schon sein, dass man ein bisschen rigoroser ist, um nicht in eine Bezahlfalle zu laufen, um irgendwelche möglichen Strafen danach zu zahlen, sondern da ist man auch gerne dann rigoroser. Also ich mache in erster Linie nicht mal WhatsApp so großen Vorwurf. Ich glaube sogar, dass es einfach tatsächlich an der Gesetzgebung der EU liegt.
Nachdem Donald Trump Präsident geworden ist, war ja die Vermutung, dass diese Social-Media-Zensur zurückgebaut wird. Auch Mark Zuckerberg hat sich ja mit Donald Trump getroffen. Sie meinen jetzt aber, das mag ja für die USA so sein, aber für die EU sehen Sie es nicht.
Ja, wir haben ja dieses Digital Service Act, ja. Also wir sehen, dass die EU massiv daran schraubt, tatsächlich Social-Media-Plattformen zu begrenzen in ihren Möglichkeiten. Und das wird unter dem Vorwand getan für den Kinderschutz. Und hier haben wir das auch gesehen, dass sie quasi gleich hart durchgreifen im Namen des Kinderschutzes. Allerdings ist das so perfide, weil wir gerade darüber berichtet haben, wie sie in einer analogen Welt eben gar keinen Kinderschutz betreiben, sondern staatliche Gelder dafür eingesetzt werden, dass dort irgendwelche Perverse aus Kreuzberg sich dann den Schülern ausgesetzt werden, um ihre Propaganda da zu verbreiten. Ja.
Das ist ein guter Punkt. Der Gedanke Ihres Artikels war ja Kinderschutz und jetzt werden Sie möglicherweise wegen dieses Artikels da rausgeworfen und das könnte ja noch andere Konsequenzen haben. Vielleicht ging es ja jetzt gar nicht gegen die junge Freiheit, sondern es ging konkret um diesen Artikel. Und das könnte dann ja auch jeden Hörer vom Kontrafunk betreffen, der diesen Artikel teilt.
Privat teilen, glaube ich, da sind nochmal andere Maßstäbe. Hier ging es darum tatsächlich, dass das ein öffentlicher Kanal war. Aber tatsächlich können wir nicht ausschließen, dass unsere Nachrichten auch mitgelesen werden, obwohl natürlich ein großer Datenschutz uns immer versprochen wird. Inwiefern dort Kontrollen stattfinden können, wissen wir nicht, können wir auch nicht prüfen. Deswegen, klar, muss man immer das im Hinterkopf haben, wenn man gewisse Sachen auch verbreitet. Ja.
Also Ihnen ist jetzt ganz persönlich als Vadim Derksen ein Schaden entstanden, weil alles aus der Vergangenheit, was Sie geschrieben haben, jetzt weg ist. Der Jungen Freiheit ist auch ein Schaden entstanden, weil ein Kanal mit etwa 2000 Abonnenten jetzt auch erstmal weg ist. Man versucht das jetzt auf dem anwaltlichen Weg wieder zurückzuholen. Das kostet auch wieder Geld. Mal gucken, wer das dann am Ende bezahlen wird. Sie haben einen neuen Kanal, der hat jetzt etwa 700 Abonnenten, da kann man jetzt also auch wieder hingehen. Wenn Sie das jetzt mal so als Fazit nehmen, was ist das für ein Gefühl, wenn diese Arbeit, die man da über längere Zeit gemacht hat, 3 Jahre von einem auf anderen Tag weg ist?
Das ist zum Glück in Anführungsstrichen nur einem WhatsApp-Kanal passiert, aber wir kennen ja genug Geschichten, wo es auch mal um einen YouTube-Kanal gehen kann, wo wirklich auch massiv Zeit und massiv Geld drin steckt. Und ich mag mir nicht vorstellen, wie das ist, wenn einem quasi das Lebenswerk genommen wird, auch teilweise die Überlebensader. Ja, dieser Gedanke, dass uns irgendwann mal alle Kanäle abgeschnitten werden können von heute auf morgen, der treibt mich auch um, auch in der Arbeit in Social Media, den wir hier tagtäglich machen. Und wir richten natürlich da entsprechend auch unsere Strategien aus, dass wir zukünftig da auch autarker arbeiten können. Ja, da müssen wir uns darauf einstellen.
Die Junge Freiheit hat ihren WhatsApp-Kanal verloren, hat einen neuen gegründet und feiert 40-jährigen Geburtstag. Dazu gibt es eine große Sonderausgabe. Es gibt ein großes Fest am Wochenende. Wir bedanken uns bei Vadim Derksen, Redakteur der Jungen Freiheit.
Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank.
Am morgigen Donnerstag ist in Österreich Feiertag, außerdem auch in einigen Regionen der Schweiz und in einigen deutschen Bundesländern. Fronleichnam wird begangen. Zu diesem Anlass ziehen Prozessionen durch Städte und Dörfer. Die Gläubigen versammeln sich in den Gotteshäusern zum friedlichen Gebet. Doch bleibt das Gebet friedlich oder gibt es Angriffe auf die Gläubigen? Diese Frage scheint zunächst übertrieben. Aber Mitte Mai wurde ein Gottesdienst im hessischen Hanau attackiert. Mehrere Geschosse durchschlugen die Kirchenfenster während des Gottesdienstes. Angriffe auf Christen, Einzelfall oder erkennen wir ein Muster? Wir begrüßen Lukas Steinwander, Chefredakteur des christlichen Online-Magazins Corrigenda. Hallo, Herr Steinwander.
Ein herzliches Grüß Gott.
Zunächst zu diesem Vorfall in Hanau. Wie lief der ab? Was ist dazu bislang bekannt?
Am 17. Mai, am Sonntag, in einem der Vormittagsmessen, saßen 200 Besucher während der Heiligen Messe in einer Kirche in Hanau und plötzlich schepperten die Scheiben, es klirrte Glas herunter und mehrere Stahlkugeln und Plastikkugeln durchbohrten die Kirchenfenster und schlugen ein. Es gab dann indirekt eine verletzte Person, weil die Glasschirme auf die Person herauffielen. Und ansonsten ist glücklicherweise nichts passiert. Am nächsten Tag hat dann die Polizei in Hessen, also das zuständige Polizeipräsidium, eine Meldung gemacht und hat darin berichtet, Sachbeschädigung gegen Kirche. Die Hessenschau hat berichtet, Sachbeschädigung gegen Kirche. Und das war's dann auch damit. Mein Kollege Daniel Hohlfelder hat dann 10 Tage danach nochmal nachgefragt, wie ist das denn jetzt? Ist das jetzt ein Angriff auf, also ein christenfeindlicher Angriff gewesen? Ist das ein Angriff auf eine Kirche gewesen? Was ja sehr naheliegend ist, wenn eine Kirche während eines Gottesdienstes angegriffen wird. Und der hat dann die überraschende Antwort bekommen von 3 verschiedenen Polizeistellen. Nein, das ist einfach nur eine Sachbeschädigung. So viel erstmal zum Sachstand.
Das heißt, es ist jetzt auch nicht bekannt, wer da tatverdächtig ist, aus welcher Richtung das gekommen sein könnte.
Nein, das ist in der Tat nicht bekannt. Aber da es am Sonntagvormittag war und da es während einer Heiligen Messe war, gehe ich sehr davon aus, dass es in irgendeiner Weise christenfeindliches Motiv gab. Weil Jugendliche, die ihre Zerstörungswut freien Lauf lassen, die sind Sonntag früh in der Regel nicht aktiv, glaube ich.
Und es muss ja auch irgendein Gegenstand mitgebracht worden sein, mit dem diese Kugeln abgeschossen wurden. Also eine Steinschleuder oder eine Softairpistole steht ja da am Ruf. Das heißt, das hat man jetzt auch nicht immer dabei, sonst ist es wahrscheinlich geplant. Wir hatten ja im vergangenen November schon mal darüber berichtet, dass es diesen speziellen Tag gibt, an dem hunderte christliche Einrichtungen in Europa rot angestrahlt wurden, um auf Gewalt gegen Christen aufmerksam zu machen. Sagen Sie uns mehr über das Ausmaß in Europa.
Ja, noch ganz kurz zum Red Wednesday, den Sie gerade angesprochen haben, findet jedes Jahr seit einigen Jahren statt, organisiert von Kirche in Not. Und das ist eine wunderbare Aktion, weil plötzlich die Kirchen in blutrot angestrahlt werden, eben wie das Blut, das christliche Märtyrer vergossen haben und auch heute noch vergießen in vielen Weltteilen. Und das, ich würde sagen, die Einstiege kommen näher. Also wir reden jetzt vor allem in Europa. Auch dort gibt es immer mehr Brandstiftungen. Es gibt auch personenbezogene Angriffe. Das ist das Erschreckendste, dass das auch zunimmt. Das betrifft dann noch zumindest zum Glück eher, sagen wir mal, zugezogene. Also quasi, wenn ein Mensch aus Afghanistan oder aus dem Irak oder aus Syrien nach Europa kommt, dann irgendwie mit dem Christentum in Kontakt kommt, von dieser frohen Botschaft erfährt und der dann konvertiert, dann wird er zur Persona non grata, dann wird er zum Paria unter seinen Landsmännern und die Personen werden dann auch häufig angegriffen. Ansonsten gibt es eine Statistik der OECD und auch der EUDAG. Das ist eine NGO mit Sitz in Wien und die fassen jedes Jahr in einem Bericht sämtliche Angriffe in Europa zusammen. Und da merkt man halt eine stark nach oben gehende Kurve, vor allem in Deutschland und Frankreich, Spanien. Das sind so die Hotspots der Christenfeindlichkeit in Europa. Und da sprechen wir halt nicht nur über Einzelfälle, sondern in Deutschland gab es zum Beispiel 24 über 30 Brandstiftungen. Brandstiftung ist nochmal eine Stufe darüber, würde ich sagen. Und hinzu kommen eben auch diese Hasskriminalität gegen Christen. Und man liest davon in den großen Medien eigentlich sehr wenig.
Sie haben ja geschildert, dass in diesem Fall der Stahlkugeln durch die Fenster in Hanau die Polizei gesagt hat, das ist jetzt nicht als christenfeindlicher Anschlag eingeordnet. Wie gehen denn Behörden grundsätzlich mit solchen Delikten um? Gibt es da extra Statistiken für?
Also das ist natürlich erstmal gut, wenn die Polizei, die völlig neutral sein muss und in jede Richtung ermitteln muss, völlig klar. Nur ist es dann so, also die OECD, fangen wir es mal oben an und dann arbeiten wir es nach unten. Die OECD hat eine klare Definition, wenn etwas christenfeindlich ist, und zwar, es muss A, eine Straftat sein, also es muss in dem Land eine Straftat vorliegen. Ja? es reicht jetzt nicht zu sagen, hey, du christlicher Depp, das reicht jetzt nicht. Es muss schon eine Straftat vorliegen und es muss eine Motivation dahinter liegen. Sind diese zwei Punkte erfüllt, dann geht es in die Statistik ein. So ist es auch in den meisten Ländern. In Deutschland ist das anders. Dort gibt es die polizeiliche Kriminalitätsstatistik und dort gibt es dann zwei Bereiche. Es gibt die Hasskriminalität, wo darunter auch Christenfeindlichkeit reinfallen könnte. Und es gibt die Straftaten gegen Religionsgemeinschaften. Das sind zwei verschiedene Kategorien. Und das Interessante ist eben, dass dieser Fall in Hanau jetzt unter keiner der beiden Kategorien drin ist, obwohl die zweite Kategorie, Straftaten gegen Religionsgemeinschaften, dort gibt es verschiedene Unterangriffsziele, Kirchen, Moscheen, religiöse Einrichtungen, religiöse Symbole und so weiter. Und Sie haben es gerade gemerkt, Kirche kommt darin vor. Aber wie die Polizei eben bestätigt hat, das trifft in diesem Fall nicht zu. Dieser Fall wird Stand jetzt nicht in die Statistik eingehen unter Angriffsziel Kirche. Völlig absurd, wenn man sich daran denkt, wenn man mal sich vorstellen würde, da würde eine Moschee oder Synagoge mit Stahlkugeln beschossen werden, dann ja.
Ja, das ist ja ein Punkt. Also wir hören ja viel von antimuslimischem Rassismus, da werden extra Meldestellen eingeführt. Können Sie uns sagen, was in diesen Statistiken zu Angriffen auf Moscheen steht?
Die Statistiken, also die werden jetzt nicht geschönt in dem Sinne bewusst bei anderen Religionsgemeinschaften, da geht die Polizei immer gleich vor. Warum wir diese Diskrepanz wahrnehmen, die es auch tatsächlich gibt, das ist eben die politische und die mediale. Ja? Wenn ich jetzt mal schaue, bei der Statistik zur Straftaten gegen Religionsgemeinschaften unter Ziel Moscheen, dann gibt es dort im Jahr 24, das sind die aktuellen Zahlen, 79 Angriffe, Kirchen waren es 111, also die werden da nicht, glaube ich, aufgepusht oder so. Mhm. Wichtig ist eben, was die Medien und die Politik damit machen. Und da ist eine ganz klare Schieflage.
Ja, wie reagieren denn die Kirchen darauf? Ich meine, die haben ja auch Einfluss, Bischofskonferenz oder Synode der evangelischen Kirche. Wie machen die ihren politischen Einfluss geltend?
Die Kirche hätte, ich betone, hätte großen Einfluss und hätte große Möglichkeiten, wenn man mal bedenkt, was ein Bistum an Geldern und auch die Pressestellen von denen sind größer, also unsere Redaktion um ein Vielfaches größer und die können viel tun. Nur ist es so, also wir recherchieren da ja viel dazu und Priester erzählen uns immer wieder oder halt Gemeindepfarrer, wenn dort ein Fall war, ja. Nehmen wir mal so ein typisches Beispiel, ist folgendes, da kommt ein, ja ohne Klischees zu bedienen, aber so ist es halt häufig, da kommt ein noch nicht so lange lebender Mensch in eine Kirche und schmeißt Heiligenfiguren um oder reißt die Köpfe ab, ja, das ist eindeutig irgendwie antichristlich konnotiert. Dann bemerkt das jemand, dann geht er zum Pfarrer, dann muss der Pfarrer das melden beim Generalvikar. Der Generalvikar ist quasi sowas wie die Verwaltung eines Bistums, oder der oberste Verwaltungschef des Bistums. Und die entscheiden dann, ja, gehen wir damit an die Presse, machen wir damit großen Wirbel, melden wir das bei der Polizei. Und ganz häufig erzählen uns eben Pfarrer, dass das Generalvikariat dann sagt, nee, lass uns das lieber mal klein halten und so weiter. Manchmal, nicht immer, also oft ist es auch einfach, ja, man will gar nicht auffallen. Manchmal gibt es auch gut gemeinte Gründe dafür. Zum Beispiel hat uns eine Einrichtung, die eben viel Bildung macht, also katholische Bildung, die haben gesagt, da gab es eine Bombendrohung und ich habe davon erfahren, eben über Kollegen und Mitarbeiter. Und ich wollte dann dazu was machen, weil das empfand ich als skandalös. Ja, da war eine eindeutig islamistisch motivierte Bombendrohung. Und die haben mich dann gebeten, ja, man sollte vielleicht das doch nicht machen, weil man wolle ja nicht, wenn dann die Leute den Ort googeln, man will dann nicht mit Terror in Verbindung gebracht werden. Ja? Es gibt auch gut gemeinte Gründe, aber es gibt auch politische Korrektheit. Es gibt eigentlich alles. In der Summe führt das aber dann dazu, dass, wenn man jetzt einen Menschen auf der Straße befragen würde, würde der denken, in Europa, in Deutschland sei man als Christ sicher.
Gewalt gegen Christen in Europa. Wir bedanken uns bei Lukas Steinwalter, Chefredakteur von Corrigenda.
Ganz herzlichen Dank, beste Grüße.
Thank you. Das war's schon fast für heute mit Kontrafunk 1820. Aber Moment, ich habe noch zwei Knaller aus der deutschen Politik für Sie. Der Ministerpräsident von Thüringen ist ja bis jetzt vor allem für zwei Dinge bekannt geworden. Er hat im Wahlkampf gegen Björn Höcke ein Mettwurst-Eklat provoziert und er hat seinen Doktortitel verloren, weil er unsauber gearbeitet hat. Seit gestern ist was ganz Neues dazugekommen. Mario Vogt hat gemeinsam mit seinem sachsen-anhaltinischen Amtskollegen Sven Schulze einen Gastbeitrag in der Welt veröffentlicht. Wir brauchen mehr Raum für deutsche Stimmen, haben die beiden gefordert. Und das war der Titel des Stücks. Doch dann wurden Vorwürfe laut. Die beiden CDU-Politiker sollen den Text gar nicht selbst geschrieben haben, sondern die künstliche Intelligenz. Das hat dann auch die Thüringer Staatskanzlei bestätigt. Eine Sprecherin der Kanzlei hat der Magdeburger Volksstimme gesagt, man nutze in der Regierungsarbeit moderne digitale Werkzeuge, darunter KI-Anwendungen. Das sei ein normaler, zeitgemäßer Einsatz. Der Schummeldoktor Mario Vogt benutzt also künstliche Intelligenz und schreibt seinen Namen drunter. Das ist ganz normal. Scherzkekse sagen, wir haben es hier mit einer handfesten Sensation zu tun. Endlich wurde in der Thüringer Staatskanzlei Intelligenz nachgewiesen. Ja, und dann gibt es noch schnelle Neuigkeiten von Felix Banatschak, der Grünen-Chef. Das wurde vor wenigen Stunden bekannt. Gegen ihn ermittelt die Staatsanwaltschaft. Es geht laut Bild-Zeitung um Steuerhinterziehung. Und Banatschak hat den Vorgang bestätigt und er hat auch schon eingeräumt, ja, ich hatte meine Steuerangelegenheiten nicht in Ordnung und er wolle jetzt alles entsprechend nachreichen. Da geht es um Zweitwohnungssteuer, die er nicht bezahlt hat. Das war's für heute jetzt wirklich. Mein Name ist Benjamin Golme. Grüße und Dank gehen raus an unseren Produktionsleiter Andreas Horn und unsere Redakteurin Katharina Schmieder. Noch kurzer Tipp für das laufende Programm bei uns. Um 21 Uhr geht's weiter mit der Musikstunde. Anlässlich des 200. Todestages von Karl Maria von Weber widmet sich Jennifer Larry der schicksalhaften Begegnung zwischen Komponist und Virtuose. Eine Zusammenarbeit, die nicht nur zwei Künstler prägte, sondern auch der Klarinette eine neue Stimme verlieh. Und danach folgt das Österreich-Magazin. Da geht es unter anderem um die kontroverse Grußbotschaft von Bundespräsident Alexander Van der Bellen zum islamischen Opferfest. Das Österreich-Magazin hören Sie heute um 22 Uhr im Kontrafunk.